ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Bärbel Schäfer, mein heutiger Gast ist uns zugeschaltet aus Los Angeles, hat einige Handynummern, ich weiß gar nicht, John Legend ist glaube ich dabei, Madonna, Kelly Clarkson, Miley Cyrus, jetzt auch meine, Tobi, weil wir haben hier 2-3 Anläufe gebraucht. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie lange hast du gebraucht, um ins Studio nach L.A. zu kommen durch den Traffic?
Das war eine Stunde, also viel Verkehr in Los Angeles.
Ich danke dir, dass du das auf dich genommen hast. Wir haben ja auch einen Anlass. Wir reden über Leidenschaft, wir reden über Hingabe, wir reden über das, was du liebst. Natürlich deine Familie und deine Frau, aber auch über Musik. Was schenkt dir Musik, Tobi?
Das gibt mir ein ganz besonderes Gefühl, Gänsehaut, auch, wie sagt man, Purpose, also ein Zweck, warum ich das jetzt mache und ein Lebensgefühl und einfach eine Erfüllung. Das ist ein wunderschönes Gefühl und man macht ja so viele Sachen im Leben nur, um ein Gefühl zu haben, Sport oder was es auch ist. Für mich ist es die Musik.
Ich kenne mein Gefühl beim Sport. Es ist manchmal eine Qual. Es kostet Überwindung. Es gibt Ausreden und einen riesigen inneren Schweinehund. All das hast du dann ja bei deiner Leidenschaft Nummer 1 wahrscheinlich nicht.
Doch, das ist alles auch dabei. Also wirklich ein langer, langer, steiniger Weg und vieles klappt nicht und 99% Absagen und immer wieder klappt dann doch mal was.
Wer sagt Tobi Gatt bitte ab? Also sag mir Bescheid, ich fahre sofort. Ist es das, was wir nicht sehen? Also jetzt weiß man, Mr. Gatt ist zuständig für Erfolge, aber was sieht man nicht?
Man sieht nur die Spitze des Eisbergs. Also da ist wirklich tausende Songs, die nie das Licht der Welt erblicken und so viele Songs, die mir auch sehr lieb sind und die nicht veröffentlicht werden aus irgendwelchen Gründen. Und da ist auch oft, dass man dann in der Mitte der Nacht aufwacht und denkt, oh mein Gott, warum hat das wieder nicht geklappt? Aber immer wieder klappt dann doch mal was. Und so
lassen dich dann Zweifel nicht mehr einschlafen und du wälzt dich von links nach rechts? Oder heißt es, das anzunehmen und einfach wieder am nächsten Morgen bei Null zu starten?
Es ist schon das, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe und ich habe auch nichts anderes gelernt. Seit ich 7 Jahre alt war, habe ich nur Musik gemacht, nur Songs geschrieben und das ist alles, was ich weiß. Also es war der einzige Weg und irgendwie hat es dann doch immer wieder geklappt.
Es klingt ein bisschen wie ein enger doch dann Rahmen, also eine Inselbegabung.
Vielleicht, ja. Die Musik ist schon das, was ich mein Lebens, wie sagt man, Lebenszweck nennen? Nein, Lebens... Da gibt es ein Wort dafür.
Lebensmotor, Lebenselixier, Lebens...
Ja, all das.
All das. Na gut, ja. Und es ist dir natürlich auch schon anders als meine Eltern haben sich auf dem Tennisplatz kennengelernt, haben immer Tennis gespielt. Ich war eine Zeit lang in Amerika und habe dort auch den Tennisschläger geschwungen. Wow. Hat es auch etwas damit zu tun, dass man das in die Wiege gelegt bekommt durch Eltern?
Nicht so sehr. Meine Eltern, für die war Musik ein Hobby. Mein Vater hat Klarinette gespielt, meine Mutter das Klavier und die hatten eine Jazzband und mein Bruder und ich, wir haben schon sehr früh angefangen, während den Pausen der Proben meiner Eltern im Wohnzimmer dann die Instrumente der Eltern zu übernehmen und wir haben dann so getan, als wenn wir jetzt die Eltern wären. Ganz jung war, wir haben dann angefangen, in den Pausen meiner Eltern unsere Songs zu spielen und haben dann damit unser erstes Taschengeld verdient. Und ich weiß noch, die ersten 100 Mark, die wir verdient haben, da habe ich mir dann ein ganzes Schlumpfdorf gekauft.
Aber das heißt, du wolltest wirken in den Pausen deiner Eltern. Also irgendwas hat euch dann ja auch sofort an die Instrumente getrieben. Das ist dann dieser innere Motor, den man gar nicht bestimmen kann. Ja? Ich meine, viele Eltern schicken ja ihre Kinder zum Klavierunterricht und das ist ja manchmal wie ein Hinzerren.
Unterricht hatte ich mal für ein paar Monate und ich habe meine Lehrerin immer angelogen, weil für mich Musik, ich habe es bis heute nicht geschafft, Noten zu lesen und sie hat mir immer Noten gezeigt und dann habe ich so getan, als wenn ich die Noten spielen würde, aber sie hat es mir einmal vorgespielt und dann habe ich es nach dem Gehör nachgespielt. Ich habe es nie geschafft, 2 Notenzeilen gleichzeitig zu lesen. Ich weiß bis heute nicht, wie man das macht.
Du hast ein Album produziert, nicht nur eins, sondern viele Alben, ohne selber Noten lesen zu können?
What? Ja.
Bist du ein Hochstapler, Tobi Gatt?
Nein, das ist alles ehrlich.
Gut, also, aber es ist ja nicht nur Talent, es ist doch eine Sprache und die Noten sind doch die Grundlage für die Sprache, wenn du mit anderen Produzenten, mit den Musikern sprichst, das ist doch euer Wörterbuch.
Ja, man kann es ja aufnehmen und man kann es einfach spielen auf dem Klavier und man kann sich auch anders verständigen musikalisch heutzutage.
Ich merke
es schon. Was auch sehr interessant ist, kleine Side-Note von Chopin. Wir sind ja alle riesige Chopin-Fans, denke ich mal. Und er hat ja wahnsinnig schöne Kompositionen gemacht. Aber ich habe gehört, dass damals war er eigentlich berühmt dafür, dass er Piano-Improvisationen gemacht hat. Also er ist auf die Bühne gegangen und hat irgendwas improvisiert. Und dann hat er auch ein paar von diesen notierten Songs, die wir heute kennen, gespielt. Aber es war hauptsächlich die Improvisation.
Und was dort alles verloren gegangen ist, stell dir das mal vor.
Das ist alles verloren gegangen, weil man konnte es nicht aufnehmen damals. Und heutzutage, also eine Rieseninspiration für mich war Keith Jarrett. Der hat ja einen 1972 in Köln ein unglaublich
legendäres Konzert.
Genau, und das ist wahrscheinlich die Platte, die ich in meinem Leben am meisten angehört habe. Diese Platte hat mich durch mein Leben begleitet und ist für mich auch die Inspiration, auf dem Piano zu improvisieren, schon seit Jahren. Und für mich die Improvisation ist schon die Grundlage für Komposition.
Siehst du, das ist der Unterschied. Ich habe das Album immer nur gehört, weil ich in einen Referendar verliebt war, der das Album auch andauernd gehört hat. Aber bei dir ist was draus geworden. Wenn man so morgens an den Arbeitsplatz geht oder bei dir vielleicht auch mal nachts oder nachmittags, dann ist das ja ein Arbeitsplatz, der dir vertraut ist. Das Piano, das Studio. Was fühlst du, wenn du dich an ein Piano setzt nach all den Jahren?
Das Piano für mich ist immer noch so Comfort Zone. Also da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und wenn ich mich ans Piano setze, dann versuche ich immer etwas zu spielen, was ich noch nie im Leben gespielt habe. Also immer was Neues zu entdecken, neue Wege zu gehen. Und dann passiert oft was, da kommen dann neue Melodien und manchmal bin ich stundenlang am Piano und tue einfach nur meinen Fingern zuhören, was da gerade passiert. Das ist sehr, sehr
schön.
Also
du überraschst dich selbst, weil wenn man neue Wege geht, haben wir heute, wenn wir in Autos steigen oder das Handy am Fahrrad vorne einklemmen, immer ein GPS. Gibt es ein musikalisches GPS oder lässt du dich, ja, wovon lässt du dich dann leiten?
Also das ist ein guter Vergleich. Ich bin als Kind ja auf dem Fahrrad groß geworden in einem Dorf und war immer der kleine
Dorf,
Abenteurer.
Dorf, noch so ein bisschen, das ist so süddeutsch eher dann, ne?
Dorf.
Dorf. Dorf.
Das hieß Günding, das Dorf.
Ja.
War an einem Fluss, die Amper. Und als kleines Kind, das war mein Abenteuerplatz. Jeden Tag bin ich mit dem Fahrrad raus und habe versucht, Neues zu entdecken. Und vielleicht steckt das in mir, so dieser Entdecker, ich muss immer was Neues entdecken. Alles, was ich schon mal gesehen habe, da muss ich was anderes finden.
Und ja, so das ist sind das ja die Landschaften an der Amper in deinem Dorf. Das sind ja vielleicht Erinnerungsmuster, die du gespeichert hast. Jetzt sitzt du ja auf einem Pianostuhl, auf einem Klavierstuhl und reist und bleibst aber an deinem Ort. Also deine Emotionen reisen, dein Gehirn reist, deine Finger fliegen über die Tasten.
Ja, das ist schon etwas Ähnliches, ja.
Das würdest du vergleichen, das ist ähnlich.
Ja, ja, gefühlsmäßig. Man erlebt Abenteuer, man findet Melodien, die man noch nicht gehört hat. Man sieht, wo man jetzt gerade hingeht, wo die Finger hin möchten. Und das ist sehr spannend für mich.
Und dem gilt es zu folgen. Also das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Du könntest ja sagen, es gibt ja Leute, die fahren immer an den gleichen Urlaubsort und wollen keine Veränderung. Du musst ja immer offen sein.
Das ist lustig, wie du das vergleichst. Ja, meine Frau hat sich auch schon beschwert, dass wenn wir auf Reisen sind, ich kann nicht mehr als 2 Nächte an einem Ort sein. Wir sind ständig woanders.
Oh mein Gott, das heißt doch immer Koffer packen.
Ja, aber es ist immer spannend.
Und diese Piano Diaries ist praktisch, ja, Tagebucheintragungen sind Momentaufnahmen, manchmal, wenn wir 1-2 Jahrzehnte später drauf zurückgucken, dann lächeln wir über uns selbst, wie naiv oder wie verletzt, wie melancholisch, wie glücklich wir waren. Ist das eine Momentaufnahme oder ist das etwas, was grundsätzlich über deine Person auch erfahre?
Also das ist sehr, sehr persönlich für mich, dieses Album. Und ich war ja vor 2 Jahren in der Jury bei DSDS mit
Florian
Silbereisen.
Das ist ja gut, dass du das nochmal selber erwähnst. Stimmt.
Ja,
ich mache hier das internationale Fach auf, ja, aber das ist halt regional, wollte ich gerade sagen. National war das natürlich der Hammer. Da hattest du sehr viel Spaß bei der Produktion.
Auch in der Schweiz und Österreich, ja. Und wir hatten 18 Shows gemacht. Das war wirklich, hat richtig viel Fernsehen und ich hatte so viel Spaß vor der Kamera.
Ja, das hat man gemerkt.
Aber dann viele von diesen Kandidaten haben dann meine alten Songs gesungen. Das war so lustig. Und die haben dann auch gesagt, die sind mit diesen Songs groß geworden und das bedeutet denen viel. Die wollten dann auch die Stories hinter diesen Songs hören.
Komm, die wollten auch einen Recall. Die haben gedacht, das hilft vielleicht.
Nein. Aber dann danach dachte ich, das wäre eigentlich schön, diese Songs mit der neuen Generation von Sängern neu aufzunehmen. Und das war so dieser Grundgedanke, wo ich dachte, wow, Piano Diaries. Und dann auch, weil ich Songs ja am Piano schreibe, dachte ich, wäre schön, diese Songs mit einer neuen Stimme aufzunehmen, aber so reduziert, dass es nur das Piano und nur die Stimme. Und dann hat die Stimme viel Entfaltungsraum und der Text, den kann man richtig verstehen.
Und was ist im Vordergrund, würdest du sagen, Piano oder die Stimme?
Die Stimme, 100% die Stimme. Und das Piano, ich habe sehr reduziert gespielt, wirklich nur ganz wenige Noten und versucht, wie kann ich so minimalistisch wie möglich das Lied begleiten, dass es nicht langweilig wird und das dann so aufzubauen. Und dann kommen so, die Hälfte des Songs kommen dann Streicher mit rein noch. Also das ist eine, wie sagt man, eine akustische Handschrift, die ich so entwickelt habe. Und das fing an mit meinem Bösendorfer Piano von Österreich, glaube ich, sind die. Wo wir wochenlang dran rumgeschraubt haben, bis dieses Piano einen ganz weichen, sanften Ton hat, wo man die Tasten nur so ganz leicht berührt und man bekommt ein wunderschönes Sustain und einen ganz warmen Ton. Das ist so die Grundlage für Piano Diaries. Für
man bekommt auch Gänsehaut und spürt ganz viel Liebe, weil das wie so ein ganz sanfter Anschlag ist, so als wenn Fingerkuppen Körper berühren. So habe ich das empfunden.
Oh, was für ein schöner Vergleich.
Wie viele Songs hast du geschrieben? Oder muss man dich fragen, wie viele Songs von denen, die du geschrieben hast, sind auch veröffentlicht und erfolgreich gewesen?
Also geschrieben habe ich Tausende. Veröffentlicht wurden ungefähr 500 und erfolgreich vielleicht, vielleicht 20, 30. So richtig erfolgreich dann vielleicht 10 höchstens mal.
Musik ist ein Menschengeschäft. Produzenten, Musiker, Musikerinnen, Autoren öffnen sich und tauchen ein in ihr kreatives Potenzial, in ihre ganz persönlichen Erinnerungen. Und irgendwie, lieber Tobi Gett, schreibt ihr das alles nieder? Du nicht in Noten, weil du keine Noten schreiben kannst. Aber es ist dann am Ende vielleicht ein Ergebnis, das milliardenfach gestreamt wird, im Radio läuft, verkauft wird. Und das ist doch ein Geschenk, persönliche Erfahrungen international teilen zu können, oder?
Das ist ein unglaubliches Gefühl. Und als ich 18 war, da hatten wir zum ersten Mal, mein Bruder und ich, wir hatten Songs geschrieben auf Milli Vanilli.
Ja.
Und haben dann erlebt, wie man ein Lied, das man schreibt, plötzlich überall auf der Welt auf dem Radio hört. Und das war so mein Leben lang dieser Antrieb, dass, oh, das möchte ich nochmal schaffen, dass ich ein Lied schreibe, das man im Radio hören kann, egal wo man reist auf der Welt. Das unglaubliches Gefühl.
Ja, jetzt hast du das ja egal. Du kannst ja hin und her zappen. Überall sind ja deine Songs. Und Oasis ist auch wieder zusammen, apropos Brüder.
Wow.
Was sagst du, wie lange wird das halten? Wird die Tour stattfinden?
Ja, das weiß man nicht, da hat es wirklich gezofft, öffentlich.
Ja, das kann man wohl sagen. Dein aktuelles Album sind die Piano Diaries. Ihr habt lange am Bösendörfer Klavier rumgeschraubt, bis es einen ganz sanften und ganz weichen Ton auch hatte. Und du hast gesagt, diese Diaries, diese musikalischen Erinnerungen auch stellst du einer jüngeren Generation vielleicht mit anderen Stimmen, anderen Ausdrucksformen auch nochmal zur Verfügung. Aber Tagebücher sind doch sehr persönlich, nicht auch Piano Diaries?
Ja, wobei ich schon sagen muss, dass viele von diesen Künstlern, die jetzt auf Piano Diaries meine Songs neu interpretiert haben, mit diesen Songs groß geworden sind und diese Songs schon das Tagebuch dieser Künstler wurde zum Teil. Also Angelina Jordan zum Beispiel ist eine wahnsinnige Stimme. Also ich glaube, die wird sehr, sehr weit kommen. Die wird verglichen mit Amy Winehouse. Und mit 8 Jahren hat sie Norway's Got Talent gewonnen. Und sie hat If I Were a Boy gesungen auf eine Art, das gibt mir so Gänsehaut. Und das ist dann doch, man kreiert schon was Neues. Das sind die alten Songs, aber man bringt so die Seele der neuen Künstler mit rein.
Wenn ich in die Oper gehe, habe ich manchmal das Gefühl, Themen sind die Eifersucht, es ist der Neid, es ist diese unglaubliche Lust auf Liebe, es ist um Begehren. Ist die Themenauswahl begrenzt, wenn du an unsere menschliche Spezie denkst?
Ja, es ist wie das Leben. Die Liebe, die berührt uns ja unser Leben lang und die Eifersucht und die Lust und alles, was Gefühle gibt. Musik ist ja nur ein Gefühl und wenn man ein Gefühl vermitteln kann mit der Musik, dann glaube ich, hat man das Ziel erreicht.
Aber wenn man internationale Erfolge hat, dann heißt es doch auch, wir ticken international so ähnlich.
Ja, das sind Grundgefühle, die jeder Mensch hat, mit Liebe, mit Eifersucht und so weiter, das hat jeder Mensch und Tiere auch.
Und hat das was damit zu tun, ob man in der westlichen Welt groß geworden ist oder schauen wir, wenn wir etwas politisch werden, nach Afghanistan, dort ist gerade nochmal die Meldung ja auch rausgekommen, keine Musik, nicht singen, Stimme ist so intim. Also da ist es ja etwas sehr, sehr Verkapseltes und sogar auch unter Strafe gestelltes.
Das ist schockierend. Also das schockiert mich, dass in manchen von diesen Ländern Frauen gar nicht singen dürfen oder gar niemand singen darf. Wenn du Afghanistan sagst, denke ich an Pakistan. Da gibt es einen Sänger, Nusrat Fateh Ali Khan. Das ist ein Sänger, der mich sehr bewegt und der eine unglaubliche Stimme hat. Also das kann ich nur empfehlen.
Was unterscheidet einen guten Song von einem Hit? Ist es die Frage, mit der du einschläfst und dann auch wieder aufwachst mit der Lösung?
Ich glaube, da ist so diese Definition von Genie, dass wenn man etwas ganz, ganz Einfaches, was jeder Mensch auf der Welt machen kann und machen möchte, zum ersten Mal macht, dann hat man etwas Weltbewegendes erreicht. Und mit All of Me denke ich, das ist ein ganz einfaches Lied. Das kann jeder nachsingen, jeder spielen. Und viele Leute denken, warum habe ich das nicht geschrieben? Ja. Ich hatte das Glück, dieses Lied zu schreiben. Und dann hat es viele Menschen bewegt.
Ja, und da kannst du immer sagen, it's mine. Ja. Klar, das ist so, als wenn du in eine Picasso-Ausstellung gehst und denkst, oh ja, das kann ich ja auch da, einiges von denen. Kann man das lernen, Hits zu schreiben? Also ich meine, wir wissen ja, es gibt Academies, es gibt Highschools, es gibt den Film Fame, den wir alle immer noch mal wieder uns anschauen, wo wir also dann alle über die Autodächer tanzen.
Ja, ich muss schon sagen, dass ich selbst oft gar nicht weiß, was ich mache, wenn ich ein neues Lied mit einem neuen Künstler anfange. Das fühlt sich an, wie wenn ich noch nie ein Lied geschrieben habe. Ist sehr interessant. Und dann plötzlich sagt der Künstler oder sag ich oder irgendetwas kommt in den Raum, wo man denkt, oh, das ist, darüber müssen wir jetzt schreiben. Das ist wirklich, das bewegt uns. Und plötzlich entsteht dieses Lied und ich schaue dem zu und denke, wow, das ist ja wie Gott gegeben. Das
Es fließt.
Es fließt, ja. Ich denke, man muss einfach nur viel, ob man das lernen kann. Also ich weiß nicht, ob man es lernen kann, sonst wüsste ich ja, wie das geht. Also ich weiß auch nicht, wie es geht, aber ich schreibe einfach sehr, sehr viele Songs die ganze Zeit und immer wieder mal hat man dann doch Glück.
Und dann macht John Legend eine Liebeserklärung an seine Frau und irgendwie funkst du auch dazwischen und hast auch was damit zu tun. Und dann streamen das 2,4 Milliarden Leute den Song auf Spotify. Wahrscheinlich sind das in der Zwischenzeit schon wieder mehr.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
All of Me heißt das Buch von Toby Gad, der heute mein Gast ist, hier im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Von Beyoncé bis John Legend, wie ich es als Songwriter und Producer aus Deutschland, kleines Dorf in Bayern, Klammer auf, Klammer zu, an die Spitze der Charts geschafft habe. Ich weiß, dass ich mit meiner sturen Art, schreibst du, vielen Leuten auf die Füße trete und mich nicht gerade beliebt mache. Sie sagen, wenn ich etwas wirklich will, gehe ich durch Wände mit dem Kopf voraus. Dann möchte ich mir genau diesen Traum erfüllen. Am besten auf dem kürzesten Weg, vielleicht auch manchmal dem schmerzhaftesten, bis es klappt oder bis mir irgendwann die ganze Welt zu verstehen gibt. Vergiss es, Tobi. Das klingt doch nach einem Wadenbeißer, der sich ankettet, bis die Mauer sagt, ich gebe auf, Tobi, ich haue ab. Braucht man das, diese Hartnäckigkeit?
Ja, das war. Also wenn ich zum Beispiel nicht monatelang Beyoncés Label und Verlegern und Management gesagt hätte, ich muss mit ihr schreiben, dann wäre ich nie ins Studio gekommen mit ihr. Und mit vielen von diesen Künstlern, das hat so viel Überredungskraft gebraucht und so viele Sachen haben nicht funktioniert und ich musste dann nochmal neu anfangen und
aber
neu
die
überlegen.
Ersten hätten sich schon beim Nein gesagt, okay, dann nicht. Dich kann man vorne rausschmeißen und du kommst hinten wieder rein oder kletterst die Fassade hoch oder seilst dich durch die Wasserleitung ab. Was ist das?
Vielleicht ist es einfach ein sturer Kopf. Ich weiß es auch nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, etwas sollte so sein, dann bin ich schon ziemlich unausstehlich in der Art,
also du denkst,
Beyoncé
verpasst ja was, wenn sie nicht mit dir arbeitet.
Genau, so kann man das auch sagen.
Ja. Denken wir dann manchmal zu klein?
Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es was mit meiner anti-autoritären Erziehung auch zu tun. Als Kinder haben unsere Eltern nie uns irgendwas gesagt, was wir tun sollten. Und sie haben auch vergessen, uns zu sagen, dass man Zähne eigentlich putzen sollte. Deshalb hatte ich sehr schlechte Zähne. Aber als Kinder haben wir schon immer
sieht
selbst...
Sieht man gar nicht auf dem Cover, aber ich merke gerade, du hast die Lippen geschlossen. Du guckst nee, die in die Ferne mit diesem Weitblick, aber wahrscheinlich denkst du nur an deinen nächsten Zahnarzttermin.
Ich hatte gute Zahnärzte, die haben da schon viel geholfen.
Naja, L.A. eben.
Aber ja, nein, so ist es. Und seit der Kindheit ist es dann schon so, dass ich einen sehr dicken Kopf gehabt hatte und überall neue Möglichkeiten gesehen habe und auch vielen Leuten auf die Nerven gegangen bin.
Ja, damit. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass welche, die hier für Johannes Oerding oder wen auch immer schreiben, dann denken, ja, habe ich auch für Clouseau oder so. Aber das ist ja nochmal ein anderes Kaliber. Das sind ja internationale Megastars, die große Arenen füllen. Da geht es dann ja auch um etwas. Also da kannst du ja nicht blöffen, wenn du sagst, ich kann das.
Nee, ein lustiges Beispiel war auch eine Grammy-Party von Clive Davis. Da habe ich Richard Branson gesehen und ich dachte irgendwie, ich muss jetzt ein Foto mit Richard Branson haben und bin dann zu ihm hingegangen und da war sein ganzes Security-Personal um die rum und ich habe ihn einfach so in den Arm genommen und ein Selfie gemacht mit ihm und auf diesem Selfie schaut er so unglücklich und er sagt, was ist hier los?
Wer ist der Klammeraffe da an meiner Seite?
Ja, ich musste einfach dieses Foto haben. Das ist also wieder mal so ein typisches Tobi-Beispiel.
Gut, also du bist ein Kind gewesen mit einem offensichtlich starken Willen und einem Drang, die Umgebung zu entdecken. Das machst du ja eigentlich immer noch, ja. Jetzt eben international. Aber du triffst ja immer auf ein Gegenüber. Eure Sprachen müssen sich ja verweben und vernetzen. Und das, was dein Herz fühlt und was deine Tasten dann aussprechen, muss ja Beyoncé, Madonna oder Miley Cyrus auch fühlen. Ja, oder ist das nicht unbedingt gegeben?
Ich denke, da geht es auch viel ums Zuhören und dass man mit diesen Künstlern sich trifft und einfach mal zuhört, was ist in ihrem Leben los, was bewegt sie, über was möchten sie gerne singen. Und das ist schon mal was, wo viele Komponisten oder Produzenten gar nicht mal den Künstlern so zuhören. Einfach nur versuchen, dass die singen, was man möchte, dass sie singen. Und für mich ging es immer darum, dass ich ein Lied kreiere mit den Künstlern, das aus ihrem Leben geschrieben ist. Und dann habe ich das Gefühl, dass die Künstler eine ganz andere Verbindung zu diesem Song aufbauen. Und dann ist es für die wie ihr Journal, wie ihr Diary.
Also auch große Stars haben große Wunden oder kleine.
Ja.
Narben.
Ja, auf jeden Fall.
Also es sind die Lebensnarben vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, aus den Wunden, aus den Narben kann man mehr textlich machen als aus dem Happy-Go-Lucky-Feeling. Oder liege ich da falsch?
Nein, das stimmt auf jeden Fall. Mit Callum Scott habe ich ja angefangen mit einem Gespräch und habe gesagt, was bewegt ihn so sehr? Und er hat gesagt, als er seiner Mutter gesagt hat, dass er schwul war, das war ein weltbewegendes Ereignis für ihn. Das hat lange gebraucht und sie hat dann gesagt, I love you no matter what. Und das hat mich dann so bewegt, dass ich dachte, wir müssen dieses Lied schreiben. Und dann hat er die Geschichte weitererzählt und hat gesagt, es hat Jahre gedauert, bis er es seinem Vater erzählt hat. She said, I love you. Und so in diesem Lied am Ende erzählt er es seinem Vater. Und wenn man das Video anschaut, das ist so bewegend.
Ja, und das ist dann ja im Grunde wieder die Stimme, die viele andere in kleinen Dörfern mit schwierigen Elternhäusern oder eben verklemmten Elternhäusern, die nicht so liberal sind, dann eben auch aufwachsen. Und dann könnte man diese Worte nutzen für das eigene Leben. Das ist ja dann vielleicht auch der schöne Schlüssel, was den Erfolg ausmacht. Toby Gad hat 2002 mit Fergie den Song geschrieben, der letztlich, ich glaube, 5 Jahre später sein erster großer Hit wurde, Big Girls Don't Cry. Und das ist so eine Art Türöffner in der Welt der US-Stars gewesen, oder?
Ja, ja. Zu dieser Zeit dachte ich mir, wow, jetzt kennt mich die Welt mit einem Lied. Und da dachte ich, jetzt kann ich auch mit Beyoncé schreiben, jetzt kann ich mir auch mit allen anderen Künstlern schreiben. Aber es war immer noch ein sehr hartnäckiger Weg, bis ich dann das wirklich auch geschafft habe, mit John Legend oder mit Beyoncé oder mit Madonna dann auch ins Studio zu gehen.
Aber die erste Referenz hilft. Big Girls Don't Cry ist auch bei den Piano Diaries in der Version mit drauf, oder?
Genau, das habe ich dann mit Victoria Justice aufgenommen. Und diese Aufnahme hat dann Kelly Clarkson so gut gefallen, dass Kelly Clarkson uns auf ihre Fernsehshow eingeladen hat. Und dann hat Universal Records gesagt, mit deren Künstler Camelio kann ich das nächste Lied aufnehmen. Und das ging dann so weiter. Das nächste Lied war dann mein TikTok-Song, Little Do You Know, da 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 da. Das habe ich dann mit Kiki Palmer und Aloe Black aufgenommen. Und so ein toll. Lied hat zum nächsten geführt. Das war so lustig. Und dann If I Were a Boy, dann mit Angelina Jordan. Das ist eine Stimme. Angelina Jordan, glaube ich, hat eine Wahnsinnskarriere vor sich.
Wie geht denn eigentlich so ein Leben, wenn man träumt als kleiner Junge in Bayern, sehr viel Musik macht und dann sagt, nee, ich will jetzt die große Nummer, ich gehe nach Amerika. Und da haben ja die Ersten schon gesagt, ja, mach mal, Tobi, du kommst bestimmt weinend zurück. Das wird niemals was in Amerika. Klingt ziemlich deutsch, diese angezogene innere Handbremse, oder?
Ja, das waren meine Verleger zu dieser Zeit. Die wollten überhaupt nicht, dass ich nach Amerika ging. Und ich habe aber dann in New York so hart gearbeitet und innerhalb von kurzer Zeit dann einfach Song nach Song geschrieben und irgendwann haben sie mich dann doch unterstützt.
Aber viele arbeiten hart, viele schreiben Songs. Was hast du, was andere nicht haben?
Oh, das kann ich, glaube ich, gar nicht beantworten.
Doch, das kannst du bestimmt. Was ist das? Ist das dieses Anketten, das an sich glauben, ist es Einsamkeitsphasen überwinden, ist es eine endlose Leidenschaft?
Kann man, also wenn du sagst Einsamkeit, dann denke ich daran, als ich 7 Jahre alt war, hat meine Mutter uns verlassen und das war sehr schmerzhaft. Sie ist nach Indien gegangen für Bhagwan, das war so eine Sekte damals. Und das hat ein Riesenloch hinterlassen und ich denke, es hat mir, bis ich 30 Jahre alt war, musste ich das verarbeiten, dass ich mit meinem Vater aufgewachsen bin. Es gibt natürlich Schlimmeres, aber für mich damals war das sehr schlimm, meine Mutter zu verlieren in diesem Sinne. Und das, glaube ich, spiegelt sich schon in meiner Musik auch wieder, dass es sehr emotional ist, sehr tiefgängig, aber auch sehr schmerzhaft zum Teil.
Und dann war die Hoffnung, sie über Musik zu erreichen oder sie zu berühren oder sie zurückzuholen oder die eigenen Wunden niederzuschreiben und auszudrücken. Rauszuschreiben.
Ja, vielleicht. Also es war traumatisch für mich als Kind.
Bhagwan hat ja einen eigenen musikalischen Stil, um das mal so vorsichtig zu sagen. Ich komme aus Bremen, da waren sehr viele Bhagwan-Musiker. Das ist ja eher...
Ja, da kann ich jetzt darüber lachen, aber damals
ja, kannst du nicht drüber. Nein, nee. Das ist natürlich schmerzhaft, wenn die Mutter geht, um einen eigenen Traum ja letztendlich dann auch zu leben. Aber ja. Du hast ja angefangen zum Beispiel, so beschreibst du es ja auch in deiner Biografie, für Sibylle zu schreiben, also für eine Frau, der du dein Herz geschenkt hast. Hilft das, sich was vorzustellen, für wen man schreibt? Hilft dir
ja,
das?
Ja, man braucht schon seine Muse. Und meine Lieder sind eigentlich immer eine echte Geschichte. Entweder von den Künstlern oder von mir, etwas, was wirklich im Moment passiert, das tun wir in ein Lied umwandeln.
Es ist aber sehr du musst lieben, ja? Oder könnte ich mich jetzt auch als Muse anbieten?
Ja, wenn das Lied nicht über die Liebe ist, über Freundschaft zum Beispiel, ja, natürlich, dann gerne.
Gut, aber es hilft.
Ja, nein, für mich ist es die Grundlage, dass ein echtes, ehrliches, wie sagt man, urgent,
ein drängendes?
Im Moment drängendes Gefühl da ist, über das man ein Lied schreiben kann, dann fällt es mir sehr leicht, ein Lied zu schreiben.
Man muss ja, Tobi, Chancen erkennen, aber man muss sie ja auch nutzen. Also ich glaube, viele sehen vielleicht eine Chance, aber dann fehlt ihnen vielleicht der Mut, zum Beispiel auf einen anderen Kontinent zu gehen oder dann doch mal anzuklopfen bei John Legend. Man trifft die jetzt nicht alle bei, keine Ahnung, Dunkin' Donuts an der Kasse oder so, ja?
Das hat Jahre gedauert mit John Legend. Also wirklich, John kannte mich schon, als ich mit Fergie geschrieben habe, 2003, weil wir den gleichen Manager hatten, aber er wollte nicht mit mir schreiben, weil ich war seiner Meinung nach zu sehr Pop und er war eher so Neo-Soul von Philadelphia. Und dann selbst, als ich dann einen Hit hatte mit Beyoncé, wollte er nicht mit mir schreiben. Es hat Jahre gedauert, bis er dann zu mir ins Studio kam und sagte, Tobi, jetzt lass
jetzt
uns mal was schreiben.
Jetzt bin ich bereit. Ja. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber zu sagen, ich schreibe einen Song, der wirklich weltweit gespielt wird, egal in welcher Bar, in welchem Taxi, egal wo du sitzt, wie verändert das denn ein Leben? Also man kennt ja eigentlich selten den Namen des Produzenten. Wir kennen immer die Songs performen und feiern die, aber du hast dann ja noch lange auch das Geschenk der Anonymität genießen können.
Ja, ob es ein Geschenk ist, ich weiß es nicht. Also jetzt im Moment fühle ich mich richtig wohl, auf der Bühne zu sein und meine Songs mit anderen jungen Künstlern zu spielen und diese Songs für mich zu gewinnen. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Okay. Und den ganzen Juli waren wir in London und haben viele Auftritte gemacht mit
den
Songs.
Genau, da waren wir eigentlich mal verabredet, aber gut. Ich habe es mit meinem Therapeuten besprochen.
Oh, da war ich im Verkehr gesteckt. Es war wirklich unverzeihlich. Das
Nein, aber
so
du
leid.
Knüpfst da eigentlich dann ja wieder an. Das, was du fühlst, zu performen und nach außen zu gehen, wie in den musikalischen Pausen deiner Eltern im Wohnzimmer. Du performst.
Ja, das ist ein wunderschönes Gefühl und ich denke, also ich habe jetzt gerade auf Instagram was veröffentlicht, wo ich hatte in dem Jazzcafé mit Casey Abrams All of Me gespielt und er hat gar nicht mehr gesungen, das Publikum hat das ganze Lied gesungen und das war so ein tolles Gefühl. Also das bewegt mich, da freue ich mich so sehr und das gibt mir dann auch wieder mal einen Grund,
aber weiterzumachen.
Aber steigt
nicht der Druck, wenn du mal einen so einen großen Hit hattest, dann hattest du sogar einen zweiten, dann bist du beschenkt mit einem dritten. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr schlafen.
Die Songs, die Veröffentlichungen, das dauert manchmal Jahre und das hat dann gar nicht mehr so diese Verbindung zu, oh, ich habe es jetzt gerade geschrieben. Songs, die ich damals mal geschrieben habe, die kommen Jahre später raus dann und da ist dann diese Verbindung nicht da. Ich schreibe einfach jeden Tag, schreibe ich Songs, weil ich gerne Songs schreibe und weil es mich glücklich macht und immer wieder schafft es dann mal ein Lied.
Ja, das ist klingt wirklich wie ein großer Output und nicht alles, da muss man sich ja auch frei machen, wenn ich dich richtig verstehe, muss dann auch nicht verwertet werden. Du tust es einfach, weil du es tun musst.
Ja, es macht mir so viel Spaß.
Ja, tun willst natürlich. Aber steigt nicht der Druck? Du hast deinen Manager, du hast dann vielleicht auch Musiker. Okay, die sind vielleicht frei, aber du hast ein Album, was zu einem bestimmten Datum fertig werden und raus muss. Also du bist frei von Druck.
Nee, es gab schon eine Zeit, so zwischen 2012 und 2016, der Druck wurde mehr und mehr, weil dadurch, dass meine Songs im Radio waren, haben sich alle Türen geöffnet und ich war dann mit Madonna 5 Wochen lang im Studio mit Diplo und Madonna und habe zur gleichen Zeit das Album mit Leona Lewis gemacht und zur gleichen Zeit war All of Me Nummer 1. Das war so eine Zeit, da war ich Nummer 3 in der Liste der besten Songschreiber der Welt.
Du hast immer nur so andere Räume geöffnet und dann haben da die Megastars gewartet, ja?
Also da war dann der Druck schon, dann hatte ich irgendwann gedacht, jetzt möchte ich eine Pause machen, jetzt träume ich wieder davon, dieses kleine Kind auf dem Fahrrad am Fluss zu sein und mal nichts in meinem Kalender zu haben. Mhm. Mein Kalender war voll, die nächsten Monate,
jeden Tag. Und deine Familie, deine wunderbare Frau und die Kiddies waren doch schon im Urlaub und du kamst nicht weg.
Das stimmt, ja. Das war Pivotal-Zeit, also eine Zeit, die wie ein Wendepunkt. Das war ein Wendepunkt in meiner Karriere, wo ich dann mal die Bremse gezogen habe und mal andere Dinge gemacht habe. Ich habe einen Kinofilm angefangen, an dem wir immer noch arbeiten, jetzt über das Leben einer Orang-Utan-Forscherin, Dr. Brute Galdikas, in Borneo. Das ist ein hochspannendes Projekt. Und habe Häuser renoviert und verschiedene andere Sachen gemacht.
Und dann und Madonna sitzt immer noch in dem Hotelzimmer und wartet darauf, dass du zurückkommst. Tobi, du bist aber gleich zurück mit uns im Gespräch. Ich freue mich auf dich.
Schön.
Hier ist der Sonntagstalk von SR1 und HR3. Wir hören heute einen Mann, der begeistern kann für das, was seine große Liebe ist, Musik. Und der es, glaube ich, auch allen bewiesen hat. Tobi Gerd ist mein Gast. Ich bin Bärbel Schäfer. Und Tobi ist mit Anfang 30 von München nach New York gegangen. Große Stadt, große Ungewissheit, große Entbehrung. Und wir haben gerade erzählt, plötzlich gab es die Zeit, wo nach den ersten großen Hits die Megastars alle angeklopft haben. Was muss man mitbringen, um mit Madonna zu arbeiten? Was muss man mitbringen, um mit Miley Cyrus zu arbeiten?
Mm. Mit Madonna, das war schon eine seltsame Geschichte. Es fing ja an, dass wir ein Writing Camp, also ein Songschreib-Camp von Interscope Records, wo ich erstmal eine Woche lang Songs geschrieben habe und sie kam nicht und das war eine schlechte Erfahrung. Und
du wusstest nicht, dass sie nicht kommt oder hast du jeden Tag gewartet, kommt sie heute, kommt sie morgen?
Jeden Tag gewartet und sie kam nicht und dann danach hat Interscope nochmal gesagt, nächste Woche in New York machst du weiter und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann haben die
so mein Management... Du bist ein kreativer Schreibsklave.
Ja, dann haben sie mich doch überredet und dann bin ich nach New York gekommen und dann am ersten Tag saß Madonna da und Prince, Michael Jackson, die ganzen Präsidenten, alle hat sie gekannt seit, ich weiß nicht, 40, 50 Jahre. Das war sehr einschüchternd, aber so nach 2, 3 Tagen hatten wir dann einige Songs geschrieben und dann ging es darum, diese Songs aufzunehmen. Und da war es dann schon, dachte ich mal, Madonna ist ja eine unglaubliche Performerin und schon ein Weltstar, aber gesanglich dachte ich, könnte es vielleicht noch ein bisschen besser werden. Und hab dann gesagt, sing's doch nochmal. Und sie sagt, ja, und dann, okay, sing's nochmal mit Gefühl und sing's mal, stell dir mal vor, für an wen du das jetzt singst, damit es richtig auch lebendig wird und authentisch. Und da hat sie gesagt, fuck you, Toby, I'm not doing this.
Oh, wie kritikfähig ist Madonna?
Und ich hab dann gesagt, fuck you, Madonna, you are singing this again. Und es war vorher, gab es Gerüchte, dass wenn man etwas macht, was Madonna nicht möchte, dann kommen dann die Assistenten rein und sagen, okay, sie geht jetzt auf Toilette. Wenn sie zurückkommt, sie möchte euch nicht mehr sehen, hier ist dein Flugticket.
Oh mein Gott.
Du hast 5 Minuten den Raum zu verlassen. Oh. Also nachdem wir diesen Wortaustausch hatten, war dann Ruhe erstmal. Und ich dachte, okay, jetzt geht sie auf Toilette und jetzt kommt dann der Assistent und jetzt ist es meine Zeit zu gehen.
Irgendwann muss auch eine Madonna mal auf Toilette, aber sie ist zurückgekommen.
Ja.
Und du durftest noch da sein.
Das ist nicht passiert und wir haben irgendwie dann, waren dann auf Augenhöhe plötzlich und haben dann nochmal 5 Wochen zusammen Songs geschrieben und dann kam Diplo und verschiedene unglaubliche Songschreiber.
Aber das ist doch der Punkt zu sagen, ich glaube an meine Qualität. Wenn ich was abliefer, habe ich ein Level an Qualität, wie ich ihn gerne hätte. Und egal, ob es jetzt Madonna ist oder jemand anders, ich setze diesen Level durch. Das zu tun, das ist doch dann der Mut.
Es ging bei mir nur um die Musik. Ich wollte nach diesen Sessions nicht ohne gute Songs rauskommen. Und deshalb war ich auch ein bisschen confrontational und habe sie auch ein bisschen zur Weißglut getrieben. Aber sie merkte auch, dass es mir um die Songs geht. Und sie wollte ja auch gute Songs. Also da waren wir dann schon, haben wir so einen gemeinsamen Weg gefunden.
Okay, und gibt es irgendwas, was du heute noch so denkst, wenn du an Madonna denkst oder den Song eben irgendwo weltweit in einem Radio hörst? Bleibst du dann immer an diese Erinnerung der Writer-Session oder?
Da waren viele, viele Erinnerungen und viele Geschichten, einige, die ich auch nicht erzählen kann. Also in den 5 Wochen haben wir ja wirklich...
Musstest du wahrscheinlich alles unterschreiben.
Ja, da haben wir wirklich viel über ihr Leben auch kennengelernt. Auch das mit Basquiat war ihr Boyfriend. Mhm. Und also wirklich, sie hatte alle mit Prince, Michael Jackson, mit allen hat sie Geschichten, die einfach so unterhaltsam sind.
Und plötzlich sitzt der kleine Junge aus Bayern in diesen Geschichten und wird
Wahnsinn.
Vielleicht auch Teil der Geschichte.
Das war wirklich, für mich war das weltbewegend, mit Madonna so viel Zeit zu verbringen.
Und wenn du dann abends irgendwie doch nochmal Ausgang hattest und durftest dir schnell bei Pizza Joe eine Pizza holen und musstest nicht kreativ sein, musst du da nicht weinen oder dich kneifen oder deine Gänsehaut eincremen und dich irgendwie wieder beruhigen?
Diese Momente gibt's immer wieder mal in meinem Leben und das ist wirklich das, was mich auch bewegt, wo ich dann sage, jetzt muss ich weitermachen und das ist so unglaublich und das hat jemand berührt, das berührt mich jetzt auch so sehr. Das ist schon sehr wertvoll, diese Gefühle.
Ja, und sind es letztendlich denn dann doch die Gefühle? Also wir als Konsumenten zeigen unsere Gefühle und wollen, dass ihr, die ihr für uns performt, unsere Gefühle ja auch spürt und umgekehrt bekommen wir von euch ja auch das Geschenk der Gefühle, dass ihr euch eingelassen habt, ob nun 5 Wochen oder 10 Wochen. Geht's am Ende immer darum, sich ja gefühlsmäßig nackt zu machen, sich zu zeigen, dass wir uns auch mit unseren Schwächen zeigen?
Würde ich sagen, auf jeden Fall. Die Musik ist ein Gefühl und je mehr man spürt, je mehr man empfindet, wenn man diese Musik hört, umso besser ist das Lied.
Wenn ich heute Tobi Gerd buche, was wäre oder wie wärst du anders als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren?
Jetzt bin ich auch ein Performer. Jetzt bin ich auch gerne auf der Bühne und spiele meine Songs mit Piano Diaries, dieses Projekt, wo ich meine größten Hits nochmal neu aufgenommen habe mit neuen Künstlern, mit einer neuen Generation und sehr reduziert mit Piano und ein bisschen Streichern und wo man die Stimme so richtig sich entfalten kann. Da bin ich jetzt auch ein Performer, ein Künstler und nicht mehr so nur der Songschreiber. Also auch
aber der Songschreiber ist doch auch ein Künstler. Das trennst du immer so.
Ja, nein, ich war als Songschreiber ja nicht auf der Bühne und jetzt bin ich gerne auf der Bühne, auch mit DSDS habe ich mich so richtig mit den Kameras angefreundet und das war eine tolle
Erfahrung.
Ja,
schüchtern warst du nicht. Du schreibst Songs, mit denen andere berühmt werden, du öffnest selbst dein Herz und lässt uns an deinen Diaries teilnehmen und jüngere Generationen Songs nochmal neu performen, nochmal neu umsetzen. Was bist du? Ein Dienstleister, ein Partner, ein Freund? Also wie ist das Verhältnis, wenn man dann mit dir zusammenarbeitet? Du bist ja irgendwie multifunktional.
Also die Künstler, die mit mir arbeiten, die sagen, manchmal ist es erschreckend, weil ich schon eher so wie der Therapeut dann in ihrem Leben rumbohre und ihre Gefühlswelt erkunden möchte. Was bewegt sie? Über was sind sie traurig? Was macht sie glücklich? Das ist für mich so der Ursprung von Songs. Und das für manche Künstler geht das schon sehr in das persönliche Leben rein.
Aber da braucht man ja eigentlich Vertrauen. Und ihr werdet manchmal über das Management gematcht und dann sitzt ihr dann in einem Raum und man muss ja dann auch bereit sein, sich zu öffnen.
Ja, und ich denke, es ist nicht immer so. Viele andere Produzenten schreiben Songs, die sind eher mehr Dance-Songs oder Songs, die jetzt nicht so persönlich sind. Bei mir müssen die Songs wirklich ganz persönlich, authentisch sein.
Und dazu war Shakira nicht bereit.
Das ist eine andere Geschichte. Also ich bin ja, sie hat mich eingeladen auf die Bahamas. Ich bin auf die Bahamas geflogen, bin in der Früh angekommen und die Managerin hat gesagt, okay, Toby will call you when Shakira is ready. Dann habe ich so um 2 Uhr nachmittags mal nachgefragt, is she ready now? Und dann, nee, we'll call you. Und ich habe weitergearbeitet, Ideen vorbereitet und dann so Abendessen habe ich gefragt, is she ready now? Und ja, we'll call you. Und dann um Mitternacht haben sie mich abgeholt, dann bin ich zu Shakira in ihr Haus. Und ich war todmüde. Also ich
du warst einfach ein Jetlag-Lappen und konntest überhaupt nicht mehr performen.
Das war so schade, weil ich hatte mich so gefreut. Endlich darf ich mit Shakira arbeiten und das war einfach dumm gelaufen.
Also manchmal matcht es dann einfach nicht, weil umgekehrt hast du ja auch eine Zusammenarbeit, eine Kooperation mit Katy Perry oder Lady Gaga abgelehnt. Also das ist ja keine Einbahnstraße, es ist beidseitig.
Ja, mit Katy Perry, das war unglücklich. Zu der Zeit wurde sie zum zweiten Mal, hat sie ihren Deal verloren. Und ich hatte zu der Zeit mit Robin Thicke und mit Brandy, also Künstler, die zu dieser Zeit bekannt waren, geschrieben und hatte einfach keine Zeit für Katy. Öfter haben wir da probiert, das zu machen, eine Session auf die Beine zu stellen.
Kann man dann nochmal anrufen, wenn man wieder ein bisschen Zeit hat?
Ja, sie hat dann schon immer wieder gesagt, Toby, yeah, I remember last time. Und das geht dann, die Künstler vergessen nie. Und wenn man jemand abgelehnt hat, bevor die berühmt wurden, dann hat man meistens keine Chance, nachdem sie berühmt sind.
Ich merke das schon. Beyoncé, ja. Spielen wir If I Were a Boy. Wenn du die Augen schließt und an Beyoncé denkst, was fällt dir ein?
Ich denke immer noch an den Moment, als wir nach den Aufnahmen auf der Couch gesessen sind und sie hat mir erzählt von ihrem Leben, ich habe ihr über mein Leben erzählt. Sie war sehr respektvoll, sehr liebenswert, eine ganz wunderschöne Zeit. Und dann auch bei den Grammys, als sie mein Lied gespielt hat, es war ein 5 bis 6 Minuten langes Medley über If I Were a Boy und das hatte ich nicht erwartet zu der Zeit, also das konnte ich gar nicht glauben, dass sie mein Lied auf den Grammys spielt. Das war so schön.
Also Stars geben auch was zurück und feiern dann auch dich für das, was du ihnen auch geschenkt hast in dieser Kooperation, wo ihr euch ja beide dann öffnet.
Ja, das ist schon ein gemeinsames Erlebnis.
Gibt es eine Entscheidung, die du bereut hast? Weil ich kann mir vorstellen, heute, wenn man erfolgreich ist, wird man von vielen gefragt, wie geht denn das? Welche Fehler hast du gemacht?
Also ein Fehler war schon, mein erster großer Erfolg war Big Girls Don't Cry. Das hatte ich mit Fergie geschrieben und es war nur Fergie und ich. Und dann dachte ich von jetzt an, ich werde nur immer alleine mit den Künstlern schreiben. Und ich hätte im Nachhinein doch gerne mehr Zusammenarbeit mit einem Beatmaker oder mit anderen Textern, mal Songs zu viert zu schreiben oder zu dritt zu schreiben. Das habe ich kategorisch abgelehnt zu dieser Zeit. Und ich glaube, wenn ich da mehr Teamarbeit gemacht hätte, am Anfang schon, dann wäre ich noch weitergekommen.
Also die Schwarmintelligenz kann dann auch bereichernd sein, dass man den eigenen Zaun nicht so eng nimmt.
Ja, kann man schon sagen. Das inspiriert.
Jetzt ist es ja so, dass die Wahlen anstehen in Amerika, wissen wir alle, die ganze Welt schaut drauf. Musik kann eben auch politisch sein. Die Songs von Taylor Swift wurden ja illegalerweise für einen Wahlkampf von Donald Trump benutzt. Wie ist denn die Szene in Amerika, die der Musiker in der Welt, in der du zu Hause bist, vorbereitet auf den Wahlkampf? Schreibst du schon an einem Song für Kamala Harris?
John Legend ist ja sehr politisch engagiert und macht immer wieder Fundraiser-Partys in seinem Haus. Ich war auch dieses Jahr auf einer Party und ich habe auch Kamala Harris persönlich kennengelernt auf einer dieser Partys und war eine ganz, ganz liebe Person, war ein Fan von All of Me und natürlich wünsche ich, dass sie Präsident wird. Das wäre schon sehr
Aber
schön.
Aber hat Musik einen Einfluss auf Politik, auf Stimmung im Land? Kann man damit Themen setzen?
Ich denke, Musik kann schon großen Einfluss auf alles haben. Was mir dazu einfällt, ist sehr lustig, weil das Wort geil in Deutschland, glaube ich, ist Mainstream geworden wegen einem Song damals. Stimmt das?
Ja, das kannte ich jetzt nicht bestätigen. Müsste ich auch recherchieren. Ich dachte einfach, weil das alle auf dem Schulhof gesagt haben.
Nee, ich glaube, da war ein Lied damals und nach diesem Lied haben alle plötzlich geil gesagt.
Ah ja, okay, das kann sein. Ich werde meine alten Kassetten nochmal checken.
Ja.
Aber es kann ein Wahlkampfthema sein, wenn man sagt, okay, Taylor Swift, das kann die Wahl tatsächlich vielleicht beeinflussen.
Würde ich auch sagen, ja. Selbst wenn sie auch jetzt als Präsident sich nominieren würde, ich glaube, sie hätte sogar eine Chance heutzutage.
Ich glaube momentan, und so ist es ja bei, wenn man hochfliegt, dann kann man in diesen Phasen sich alles leisten. Wissen solche Megastars eigentlich dann auch, es kann auch eben eine Phase sein und dann ist es auch vielleicht mal wieder vorbei?
Da, ja, es gibt einige Stars, die haben nur ein, zwei Lieder und es gibt andere, die bleiben dran. Und das ist eine längere Karriere und das ist schon eine Herausforderung. Die Stars, mit denen ich gearbeitet habe, die ikonisch sind, die das schon über Jahrzehnte machen, die sind sehr bescheiden, sehr lieb zu den Menschen, sehr respektvoll. Und das hat auch damit zu tun mit dem Umgang, wie man mit Menschen umgeht. Es ist ja alles um Zusammenarbeit und das habe ich bei Beyoncé gesehen, also so respektvoll und so liebenswert und so einfühlsam. Das hat auch damit zu tun, dass man dann auch länger daran bleibt, würde ich mal sagen.
Ich habe dich genauso auch erlebt, lieber Tobi Gett. Es war mir eine Freude, es war mir ein Fest. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir für die Piano Diaries eine ganz, ganz tolle Reise in Begegnung mit all deinen Fans. Und unser Gespräch kann man nachhören in der ARD Audiothek. Und ein Gruß nach Los Angeles.
Oh, ich danke dir für das Interview. Das war wirklich schön. Hat mir Spaß gemacht.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Und wer nach dem Gespräch mit Hitkomponist Tobi Gatt noch mehr Einblicke in die Geschichten großer Musikhits bekommen möchte, dem empfehle ich doch einfach den SWR3-Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte. Gibt's natürlich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.